Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium Kapitel 19, Abvers 25 bis Kapitel 20, Vers 8. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohepriester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihn an und hörte ihn. Und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte im Tempel und predigte das Evangelium, da traten zu ihm die Hohepriester und Schriftgelehrten mit den Ältesten und sprachen zu ihm: Sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen. Sagt mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder vom Menschen? Sie aber bedachten es bei sich selbst und sprachen: Sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen, denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher er wäre. Also ihr scheint später zu sein, kann das sein, Dominik? Sie wüssten nicht, wo sie her wäre? Achso, die Taufe, nee, alles richtig. Wo die Taufe her wäre, nicht wo Johannes her wäre, sondern die Taufe. Und Jesus sprach zu ihnen: So sage auch ich nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Der Herr segnet uns dieses Wort. Typische Reaktion des Menschen, man sucht erstmal beim anderen die Schuld. Aber das Thema ist heute nicht dran. Gott sei Dank. So. Nochmal zur Erinnerung, wo sind wir? Jesus hat diese sehr lange Reise vom Norden von Galiläa aus bis nach Jerusalem jetzt hinter sich gebracht. Und nun hat er die letzten Meter, das hatten wir das letzte Mal, auf einem Eselsfüllen hinter sich gebracht. Und dass er auf einem Eselsfüllen in die Stadt Jerusalem eingeritten ist, das war eine uralte Verheißung. Und durch diese erfüllte Verheißung, durch dieses Zeichen ist nochmal deutlich geworden, auch für alle in Jerusalem, das ist der verheißene Messias. Und nachdem Jesus jetzt in Jerusalem angekommen ist, geht er als erstes in den Tempel. Und das ist von ganz besonderer Bedeutung. Und hier ist es wichtig, dass wir uns wieder vergegenwärtigen, dass der Tempel nicht einfach nur eine Kirche ist, vielleicht eine besondere Kirche. So wie ich vielleicht nach Dresden gehen würde und ich würde mir nicht zuerst die Kreuzkirche anschauen oder die Hofkirche, sondern ich würde zuerst in die Frauenkirche gehen, weil das ist die wichtigste und schönste Kirche von allen. Sondern der Tempel ist das Zentrum des Lebens der Juden, das Zentrum ihres Glaubens und das Zentrum ihrer Gemeinschaft. Nur im Tempel konnte man tatsächlich Gott begegnen, kam man in die Gegenwart Gottes. Nur im Tempel fand Sündenvergebung statt durch die Opfer, die gebracht wurden. Nur im Tempel konnte man Gott in einzigartiger Weise anbeten. Es gab nicht noch einen anderen Tempel, sondern es war dieser Tempel in Jerusalem. Und das Interessante war, dass dieser ganze Tempel von seinem Aufbau, so wie er konstruiert war, bis hin zu den Priestern und ihren Ämtern und was sie zu tun hatten, bis hin zu den Opfern, die gebracht wurden, der ganze Tempel mit seiner ganzen Funktion, mit seiner ganzen Bedeutung, ein gigantischer Hinweis auf noch etwas Größeres war. Der Tempel an sich war noch nicht ausreichend. Die Opfer an sich waren nicht ausreichend, sondern das alles wies auf den Messias hin. Der ganze Tempel war einfach nur ein riesengroßer prophetischer Hinweis auf etwas Größeres, auf jemand Größeren, nämlich den Messias. Und nun kommt der Messias. Jetzt kommt Jesus selbst zum Tempel. Also hier haben wir dieses riesige Zeichen, was nur auf diesen einen Mann hinweist, jetzt kommt dieser Mann zu dem Tempel. Was hätte stattfinden müssen? Ein riesiges Fest. Und am Ende hätte man dann getrost diesen Tempel mit einer riesigen Glasfront versehen können. Man hätte ihn nicht einbrechen müssen, aber man hätte eine Glasfront davor machen können. So, Anna, das ist jetzt unsere Vitrine. Dann können wir uns erinnern an die alten Zeiten. Jetzt haben wir aber den Messias. Aber was passiert? Jesus kommt in den Tempel und er wird nicht festlich empfangen. Es ist nichts vorbereitet, sondern er findet einen Tempelbetrieb vor, der sich um Geld und Reichtum und Macht dreht. Es geht in dem Tempel gar nicht mehr um Gott und um die Anbetung, sondern es geht eigentlich nur noch um Geschäftemacherei. Es geht um Macht der Menschen und Reichtum. Also hier wird kein Retter erwartet, der die Erlösung von Sünden bringt, der Frieden mit Gott bringt, der endlich das erfüllt, was der Tempel all die Jahre nicht wirklich vollbringen konnte. Aber hier wird eben nicht Gott, sondern hier wird der Mammon angebetet. Und die Menschen, die sich hier bereicherten, und das waren vor allen Dingen die Führer des Volkes, das waren die hier erwähnten Hohepriester, Schriftgelehrten, und die Vornehmsten, die Ältesten, ja, das sind so die reichen Leute gewesen, die zusammen den Hohen Rat bildeten, das war so das Regierungsgremium, das Parlament. Diese Leute bereicherten sich hier am meisten und diese Leute sahen natürlich in Jesus eine sehr große Bedrohung. Wenn Jesus mit dem, was er sagte, sich jetzt auch noch hier in Jerusalem und auch noch hier im Tempel durchsetzen könnte, wenn er hier Einfluss gewinnen könnte, dann würde sich ja einiges ändern. Dann würde sich auch einiges an unserer Stellung ändern. Und das wäre natürlich nicht gut. Und so fand Jesus nicht bloß ein Tempel voller Geschäftemacherei vor sich, sondern auch die geballte Opposition der Führer des Volkes. Ja, ein Hass, Ablehnung stand ihm hier entgegen. Und deshalb kam es zu einem Kampf. Und zwar ein Kampf zwischen Jesus auf der einen Seite und diesen Führern des Volkes auf der anderen Seite. Und die religiösen Führer, die versuchten nun irgendetwas zu finden, um Jesus vor dem Volk in Misskredit zu bringen, um ihn in Verruf zu bringen, um ihn schließlich anklagen zu können, um ihn aus dem Weg schaffen zu können. Aber wie sollten sie an Jesus rankommen? Wie könnten sie Jesus vor dem Volk bloßstellen? Das Problem war nämlich, dass Jesus unheimlich beliebt war. Dass er bekannt war und dass er als Prophet geachtet wurde. Also Jesus war immer umringt von den Massen, das war schon von Beginn an. Dann kam er mit einem riesigen Tross, nicht nur mit seinen 12 Jüngern, sondern viel mehr Jüngern nach Jerusalem. Und hier im Tempel ständig, wenn wo was los war, dann war dort Jesus mittendrin und alle haben ihm zugehört. Was sollten sie machen? Und sie hatten eine Idee, sie hinterfragten seine Autorität, seine Vollmacht. Und das machten sie jetzt nicht nur in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, wo sie tatsächlich wörtlich danach fragen, sondern das geschieht auch in diesen ganzen Diskussionen, die jetzt in dieser Woche hier, wo Jesus im Tempel lehrt, in dieser Passahwoche, bevor er dann festgenommen wurde und verurteilt wurde, die da stattfanden. Es ging immer um Jesu Autorität, um seine Identität, wer er ist und warum er das tun darf. Ja, wer gibt denn Jesus das Recht, den Tempel zu reinigen? Wer gibt ihm die Macht oder das Recht, das Volk zu lehren? Wer gibt ihm das Recht, sogar die Führer des Volkes zur Buße zu rufen? Wer gibt ihm das Recht, sogar Gericht zu verkünden? Als Jesus nach Jerusalem reinmarschiert ist, dann hat er erstmal das Gericht verkündet und gesagt, diese Stadt und dieser Tempel, das alles wird untergehen. Kein Stein wird auf den anderen bleiben. Wozu hat er das Recht dazu? Und man könnte, wenn man das so hört, wenn man das so auf den ersten Blick durchliest, dieses ganze Kapitel überschreiben. Das ist ein Kampf um Jesu Autorität. Aber wenn man dann richtig hinschaut, ich hoffe, das wird heute deutlich, dann muss man feststellen, das kann man eben nicht so beschreiben. Dieser Kampf findet eigentlich nicht statt. Es kommt zwar zur Auseinandersetzung, aber Jesus braucht hier nicht um seine Autorität kämpfen, sondern er hat Autorität und er führt sie einfach aus. In allem, was er macht und was er sagt, wird seine Autorität, seine Überlegenheit deutlich. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester, die kämpfen wohl. Aber Jesus einfach durch das, was er sagt, macht deutlich, ich brauche nicht kämpfen, ich führe meine Autorität aus. Und deshalb muss das Thema lauten, wozu setzt Jesus denn seine Vollmacht ein? Oder wie macht Jesus seine Vollmacht deutlich? Und der erste Punkt, das erste, was hier deutlich wird, ist, Jesus reinigt den Tempel. Und ich habe auf den Zettel dahinter in Klammern geschrieben, Aufruf zur Umkehr und Verkündigung des Gerichts. Also diese Tempelreinigung, das hat natürlich eine Bedeutung, nämlich es ist ein Aufruf zur Umkehr und auch eine Gerichtsverkündigung. Vers 45 lese ich nochmal. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben. Und er sprach, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Jesus befand sich dort in dem Bereich des Tempels, wo eben der Handel mit den Opfertieren betrieben wurde, und das war der Vorhof der Heiden. Und in diesem Vorhof wurde dieser Handel gestattet und auch das Tauschen von Währungen, damit man so diesen besonderen Tempelwährung bekommen konnte, um den Bedürfnissen der Festpilger nachzukommen. Und das müssen wir uns so vorstellen, es war Passahwoche, das war die Woche, wo eigentlich alle Juden zum Tempel gepilgert sind, um dort Opfer darzubringen und dort anzubeten. Das fand natürlich das ganze Jahr über statt, dass Juden dahin pilgerten, aber in dieser Woche besonders. Und die kamen mit ihren Kindern und Frauen und hatten eine sehr lange Reise, teilweise eben bis aus Galiläa zurückzubringen. Und die konnten nicht alle ihr Opferlamm und ihr Opferstier und sonst was mitschleppen. Und deshalb war es sehr praktisch, dass dann vor Ort, vor dem Tempel, diverse Opfertiere angeboten wurde, da konnte man das dann kaufen und dann konnte man damit sein Opfer bringen und anbeten. Also eigentlich eine gute Sache. Warum wird dann Jesus zornig? Ja, warum wird er richtig böse? Jesus zitiert hier Jesaja 56, Vers 7. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und dort steht sogar ausführlicher in Jesaja, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker sein. Für alle Völker, also auch für die Heiden. Das hat natürlich Bedeutung, weil Jesus steht gerade im Vorhof der Heiden. Der sozusagen so ein bisschen, naja, das ist ja nur der Vorhof der Heiden. Jesus sagt, das ganze Haus soll ein Haus der Anbetung sein. Ein Haus, in dem Gott verherrlicht wird. In dem es eben nur um Gott geht. Und offensichtlich wurde mit diesem Treiben, was dort stattfand, Gott nicht verherrlicht. Also nochmal zum Aufbau des Tempels. Wir haben im Tempel das Zentrum, das Allerheiligste. Dort durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr rein. Dann kam das Heiligste. Dort durften verschiedene Priester rein. Dann kam ein weiterer Vorhof, wo die männlichen Juden rein durften. Dann ein weiterer, wo die Frauen. Und so ging das immer weiter. Und ganz am Ende, so der äußerste Platz, also wenn man eine Konzerthalle nehmen, der äußerste Platz ganz oben, wo man also wirklich nichts mehr sieht, ja, das war der Vorhof der Heiden. Und dort kamen tatsächlich die Heiden rein, und zwar Heiden, die glaubten an Jahwe, glaubten an den Gott Israels. Aber dort kamen auch Heiden hin, die einfach interessiert waren, die neugierig waren. Der Tempel war ein imposantes Bauwerk. Der Glaube der Juden war was ganz Besonderes im ganzen Römischen Reich. Dort kamen viele Leute hin und wollten sich das ansehen, wollten erkennen und erforschen, um was geht es hier, welcher Gott wird hier angebetet. Was hätte dort stattfinden müssen in diesem Vorhof? Evangelisation. Die Leute hätten dort willkommen geheißen müssen, Gastfreundschaft. Ja, die hätten unterwiesen werden müssen im Wort, wenn sie schon hierher kommen. Ja, schaut mal, wir haben hier diese Schriften. Das sagt Gott in seinem Wort. Und diese Heiden kamen dorthin, aber was mussten sie sehen, was mussten sie feststellen? Hier werden einfach nur Geschäfte gemacht. Und zwar wirklich richtig Geschäfte. Es ging also dort nicht nur darum, dass man eben den Pilgern ein Opferlamm bereitstellt, sondern dort wurden Geschäfte gemacht. Dort wurden diese Pilger, man könnte sagen, richtig abgezockt. Ein Prozentsatz von jedem Geschäft, was dort über die Bühne ging, ging an den Priester, an den Hohepriester persönlich. Also der Hohepriester, müssen wir uns vorstellen, das war immer so der reichste Mann in Jerusalem und seine Familie, weil die von allen Geschäften immer einen Prozentsatz bekamen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Pilger und ihr pilgert dahin. Ihr habt Kinder, ihr habt eine kleine Landwirtschaft oder einen kleinen Handwerksbetrieb, ihr seid arme Leute. Ihr nehmt diese Reise auf euch, ihr kommt nach Jerusalem und jetzt werdet ihr dort abgezockt, um euch, ihr müsst das Lamm ja kaufen, ihr müsst ja, sonst könnt ihr ja nicht weiter, ihr müsst ja anbeten, ihr wollt ja anbeten, ihr wollt ja Sündenvergebung haben. Und müsst euer Geld wechseln, damit ihr diesen besonderen Tempelzoll bezahlen könnt und die Wechselkurs war natürlich auch so, dass du noch extra zahlen musstest. Also das Problem war nicht, die Pilger mit den Opfertieren zu versorgen, sondern die Geschäftemacherei. Hier ging es nicht um Anbetung, sondern um finanziellen Gewinn. Und das Schreckliche war, dass die Anbetung hier das Mittel zum Zweck wurde. Der Tempel war kein Anbetungshaus, sondern ein Geschäftshaus. Und man kann Anbetung vielleicht nicht mehr ins Gegenteil verkehren. Nicht Gott, sondern der Mensch und sein Reichtum, seine Macht steht im Mittelpunkt. Also die Menschen, die hier dafür zuständig waren, die Pilger zur Anbetung zu führen, die haben ihr Amt missbraucht, die haben ihre Stellung missbraucht und sie haben die Leute eben ausgenommen, um ihre eigene Stellung zu sichern. Und darum war der Tempel für sie so wichtig. Das war sozusagen das, was ihren Reichtum sicherte. Und darum zitiert Jesus als nächstes dann Jeremia 7, Vers 11. Und das haben wir heute in der Lesung gehört, da sagt er, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Also das Tempelhaus haben sie zur Räuberhöhle gemacht. Wie war die Situation damals bei Jeremia, als Jeremia seine Tempelrede gehalten hatte, seine Bußpredigt, wo er das gesagt hatte? Da war das Problem nicht so sehr, dass dort Handel getrieben wurde mit Opfertieren, sondern da war das Problem, dass die Juden den Tempel selbst zum Götzen gemacht haben. Das klingt ein bisschen komisch, wie kann ich jetzt den Tempel Gottes zum Götzen machen, aber ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute verließen sich auf den Tempel aus Stein anstatt auf Gott. Das ganze Land war umringt von Feinden und sie haben gesagt, ja, wir haben ja den Tempel und das heißt, Gott muss uns beschützen. Also Gott wurde auch irgendwie zum Mittel, zum Zweck, aber weil hier der Tempel steht, die Wohnung Gottes. Also alle Sicherheit wurde beim Tempel festgemacht. Der Tempel, der Tempel. Und Jeremia sagt, dieser Tempel wird in ein paar Jahren nicht mehr dastehen. Und genauso ist es passiert. Und Jesus hat auch gesagt, dieser Tempel wird in ein paar Jahren nicht mehr dastehen. Und genauso ist es passiert. Jesus vergleicht hier seine Zeit mit der Zeit von Jeremia, mit der Situation von Jeremia. Das heißt, wenn er sagt, ihr habt aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht, also einen Ort, wo ihr euch eure Schätze sammelt, dann ist das nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern dann ist das hier ein Gerichtswort. Und zwar ein Gerichtswort, welches sich in erster Linie an diese religiösen Führer, an die Priester, an die Schriftgelehrten, an die Ältesten richtet. Und die Leute, das waren studierte Leute, die wussten, was Jesus meint. Und wir können uns gut vorstellen, dass diese Aktion von Jesus das Verhältnis zwischen ihm und diesen Gruppen nicht unbedingt verbessert hat. Sondern wir lesen es direkt im Anschluss, sie wollten ihn umbringen. Also muss man sich mal vorstellen, ihnen war das so wichtig, ihre Macht, ihre Stellung dort, ihr Reichtum, der dort gesichert war, dass sie diesen beliebten Prediger, diesen Mann Gottes umbringen wollten. Bevor wir jetzt weiterkommen zum nächsten Punkt, wie Jesus seine Vollmacht einsetzt, zwei Punkte der Anwendung zu diesem Teil. Was können wir daraus lernen? Wie sollen wir das anwenden? Nun, ich denke, das Erste, was wir lernen sollen, ist, dass wir zornig werden sollen. Zorn, da denken wir, oftmals geraten wir wegen falschen Gründen in Zorn und überhaupt, ein Christ soll doch nicht zornig werden. Aber Jesus selbst wurde zornig. Und ich denke, wir sollten auch zornig werden, und zwar, wenn aus Glauben Profit gemacht wird. Wenn es um Geld geht, wo es doch eigentlich um Gott gehen sollte. Wenn Gott die Ehre genommen wird, das ist die eine Seite, da sollen wir zornig werden. Und auf der anderen Seite sollen wir alles dafür tun, dass das Evangelium frei verkündet wird. Auch wenn es Geld kostet. Ja, das ist ja diese Sache, diese Gratwanderung vielleicht. Das ist ja nicht umsonst. Ja, solche Gemeinderäume hier kosten Geld, Bibeln kosten Geld, Verkündigung kostet Geld. Aber unser Auftrag ist es eben, dass wir das kostenlos, dass wir das frei zur Verfügung stellen, dass wir die Menschen einladen zu Gott und dass das eben nichts kostet. Und das können wir eben machen, wenn wir die Verbreitung von Bibeln und die Übersetzung von Bibeln unterstützen. Oder wenn wir Missionare unterstützen und so weiter und so weiter. Und die andere Anwendung für uns, die ist, dass wir auch traurig werden müssen. Und zwar, wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, in denen es eben nicht um Gott geht, sondern um uns. Wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir Gott nicht die Ehre geben. Und hier meine ich jetzt besonders auch den geistlichen Bereich. Und da, wo wir jetzt wirklich merken, jetzt hier, das ist unser geistlicher Bereich, hier leben wir unseren Glauben ganz besonders aus. Und gerade in den Dingen stehen wir auch in der Gefahr, so ungewöhnlich, wie das jetzt klingen mag, dass wir nicht Gottes Ehre suchen, sondern unsere eigene Ehre. Also zum Beispiel, indem man Geld spendet, nur um sein Gewissen zu beruhigen oder um gut dazustehen. Oder indem man verschiedene Aufgaben in der Gemeinde übernimmt, vielleicht auch verschiedene Predigtdienste, nur um sein Ansehen zu steigern, um gut dazustehen. Oder dass man anfängt, in der Schrift zu forschen, dass man Theologie beschreibt, dass man christliche Bücher liest, nicht um wirklich Gott näher kennenzulernen, sondern um sich besser behaupten zu können, um besser diskutieren zu können, um den anderen besser nachweisen zu können, dass er falsch ist und ich richtig bin. Also, diese Dinge an sich sind nicht schlecht. Es ist gut, wenn ich mich in der Bibel auskenne. Aber die Frage ist immer, was treibt uns an? Was ist unsere Motivation? Ist es wirklich Gott und seine Ehre, die wir suchen? Ist es unsere Dankbarkeit zu ihm? Oder ist es, dass wir uns selbst suchen? Und hier wird ganz deutlich, wenn wir uns selbst suchen, gerade in diesem Ding, wo es um Anbetung geht, da wird Jesus zornig. Und da müssen wir uns prüfen und, wenn es so ist, Buße tun. Kommen wir zum nächsten Punkt, wie Jesus seine Vollmacht einsetzt. Er setzt sie ein, um zu lehren und zu verkünden. Im Vers 47, da steht, und er lehrte täglich im Tempel, und dann nochmal Kapitel 20, Vers 1, und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte im Tempel und predigte das Evangelium. Hier wird seine Vollmacht in zweifacher Weise deutlich. Das erste ist, Jesus kann hier jeden Tag im Tempel frei zu den Menschen predigen, obwohl die versammelte Mannschaft der religiösen Führer ihn umbringen will. Also die, die das Sagen haben, die auch das Sagen haben, was im Tempel läuft, die eigentlichen Autoritäten, die müssen mit ansehen, wie Jesus in ihrem Tempel Dinge unternimmt und Lehren verkündet, die sehr offensichtlich die Führer angreifen oder hinterfragen. Aber Jesus kommt jeden Tag und kann da frei predigen. Das ist Vollmacht. Das hätte sich wahrscheinlich kein anderer so erlauben können. Und zum anderen ist es ja deutlich, dass es wirklich Jesu Anliegen ist, das Volk zu unterweisen und ihnen das Evangelium, die gute Nachricht zu verkünden. Und das macht er mit Vollmacht. Ja, das steht an mehreren Stellen in der Bibel, dass Jesus mit Vollmacht predigte, dass sich die Leute verwunderten und entsetzten und merkten, hey, der predigt nicht so wie die Schriftgelehrten und wie die Rabbis, die wir so kennen, die andere Rabbis zitieren, die andere Rabbis zitiert haben, die andere Rabbis zitiert haben. Der predigt mit Vollmacht, der verkündet uns Gottes Wort, der öffnet uns die Schriften. Und was wird Jesus verkündet haben? Hier steht, er hat das Evangelium verkündet. Ich meine, Jesus, der Messias, kommt in den Tempel, die Erfüllung des Tempels kommt in den Tempel und sagt, Leute, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Leute, die Erfüllung dieses Tempels ist jetzt da. Und wisst ihr was, Leute, demnächst braucht ihr keine Opfertiere mehr teuer zu kaufen. weil diese Opfer jetzt erfüllt werden durch den Messias. Ich weiß nicht, was er genau gepredigt hat, aber hier steht, er hat das Evangelium gepredigt. Und das beinhaltet das Evangelium. Also Jesus hatte Vollmacht zu lehren, trotz aller Widerstände, und Jesus predigte mit Vollmacht. Noch hier wieder zwei Punkte der Anwendung für uns. Jesu Worte haben Autorität, das wird hier wieder deutlich. Das heißt, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir dort keine Sentenzen, keine Kommentare und Anmerkungen zu irgendwelchen Weisheiten und zu irgendwelchen Anschauungen von wieder irgendwelchen anderen Leuten. So die üblichen Weisheitsbücher, die es damals gab und die es heute gibt. Sondern wenn wir die Bibel aufschlagen und darin lesen, dann finden wir dort drin Gottes Wort. Vollmächtiges Wort. Und die andere Anwendung für uns ist eine Beobachtung erstmal. Jesus beschäftigt sich hier im Höhepunkt seines Wirkens hauptsächlich mit Lehren und Verkündigen. Ja, Jesus hat ja nun seine ganze Laufbahn quasi fast hinter sich. Jetzt ist er im Tempel, jetzt ist das ganze Volk da, jetzt spitzt sich der Kampf zu. Und was macht Jesus? Lehren und Verkündigen. Das ist seine Aufgabe, sein Hauptdienst gewesen. Er hat auch Menschen geheilt, böse Geister ausgetrieben. Er hat alles Mögliche gemacht. Aber seine Hauptaufgabe war es, in dieser Zeit immer wieder lehren und verkündigen. Und das kam eben nicht von ungefähr. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir im Wort unterwiesen werden. Dass Menschen das Wort gepredigt hören, und zwar frei und ohne Geld dafür zu verlangen. Wie sollen denn Menschen zum Glauben kommen? Indem sie geheilt werden? Sicherlich hilft das und das ist eine gewisse Stärkung oder ein gewisser Hinweis. Aber letztendlich müssen sie von der Botschaft hören. Sie müssen von Jesus hören, vom Evangelium hören, um daran glauben zu können. Und darum ist es wichtig, dass in unserer Gemeinde auch die Verkündigung im Mittelpunkt steht. Im Gottesdienst, in der Bibelstunde, aber auch in unserem Leben. Das ist wirklich, das muss unsere Hauptaufgabe sein in unserer Gemeinde. Der Dienst an den Bedürftigen, der ist auch wichtig, den sollen wir auch tun. Aber die erste Priorität hat Lehre und Verkündigung. Und wir haben ja in unserer Gemeinde jetzt überlegt, oder ein paar Leute haben sich zusammengesetzt, wie wir Leute mit dem Evangelium erreichen können, wie wir evangelisieren können. Und demnächst haben wir Gemeindeversammlung, da wollen wir euch die Vorschläge kundtun. Aber wir können ab sofort oder sowieso überlegen, wie kann ich zu meinen Leuten, zu meinem Bekanntenkreis, zu meinen Nachbarn, zu den Leuten, mit denen ich im Leben Kontakt habe, wie kann ich die erreichen? Wie kann ich die einladen? Kann ich jetzt vielleicht in der auf uns zukommenden Adventszeit denen ein gutes, passendes Traktat geben oder ein gutes Buch, was da passt? Ja, dass ihr euch bestückt mit Literatur und mit passender Sache, dass ihr euch wirklich Gedanken macht, was könnte ich meinem Freund mal geben zum Lesen, was wirklich auch in seine Situation reinspricht. Also macht euch Gedanken, wie ihr wirklich das Evangelium weitergeben könnt. Jesu Wort hat Autorität. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wie Jesus seine Vollmacht einsetzt. Der ist hochinteressant, nämlich Jesus zeigt seine Vollmacht, indem er die Machtlosigkeit seiner Feinde offenbart. Er offenbart die Machtlosigkeit seiner Feinde. Wir könnten es auch etwas deftig formulieren, er stopft ihnen das Maul. In den Augen der religiösen Führer war die Reinigung des Tempels durch Jesus ein Akt, nicht der Reinigung, sondern das war ein Akt gegen den Tempel. Und das war ein Akt gegen sie persönlich. Und wie ich schon gesagt habe, Jesus musste sterben. Das war für sie klar. Der musste weg. Aber wie? Es gab ja eben dieses Problem, dass Jesus zu bekannt war, zu populär. Wie sollten sie an ihn rankommen, ohne den Zorn des Volkes auf sich zu ziehen und dann noch mehr von ihrer Autorität einzubüßen? Also ihr Plan war klar, wir müssen Jesus irgendwie vor dem Volk in Verruf bringen. Wir müssen beweisen, dass wir besser sind als Jesus. Wir müssen beweisen, dass wir hier immer noch das Sagen haben. Dass wir hier die Autorität haben. Und sie sind wahrscheinlich zusammengekommen im Hohen Rat oder in ihren Kreisen, am Stammtisch, was weiß ich. Und haben sich so beratschlagt, was können wir tun? Jetzt ist er hier, jetzt verkündet er, wie können wir ihn jetzt greifen? Wie können wir ihn bloßstellen? Was könnten wir ihn fragen? Die Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Vornehmen. Wisst ihr, das waren Doktoren, das waren die Autoren jener Zeit, das waren angesehene Gelehrte, das waren die Leute, die auf Konferenzen gesprochen haben, das waren die Professoren, das war so die intellektuelle Oberschicht, das waren die Köpfe damals. Die steckten jetzt zusammen und haben sich einen Plan gemacht. Und irgendwann sind sie dann auf eine geniale Idee gekommen, eine super Frage, die sie Jesus stellen können. Sie gingen in den Tempel und stellt euch vor, Jesus steht da irgendwo, umringt von dem Volk, er lehrt sie, er verkündet sie, sie hängen an seinen Lippen, sie reden damit, was das für ein toller Prediger ist, und auf einmal kommt so eine Gruppe von den Obergelehrten, von den Superprofessoren, ja, von den ganz bekannten Autoritäten der Stadt. Und sie bewegt sich auf Jesus zu und alle werden langsam ruhig und sehen so, oh, jetzt messen sich hier die Autoritäten, was wird jetzt passieren? Und dann tritt wahrscheinlich der gelehrteste Doktor, der beste Redner vor und sagt, sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also die geniale Frage, die sie sich ausgedacht haben, wir fragen nach seiner Bevollmächtigung. Ja, Jesus, du bist doch kein Priester. Du bist auch nicht irgendwie ordiniert, ein ordinierter Rabbi, auch kein Schriftgelehrter. Bücher hast du auch nicht veröffentlicht, Theologiestudien, auch eigentlich höchstens ein bisschen Konfirmandenunterricht damals. Woher kommt deine Bevollmächtigung? Wer hat dich hier in dieses Amt gesetzt? Wo nimmst du deine Vollmacht her? Und es geht natürlich letztendlich um die Frage, ob Jesus überhaupt berechtigt ist, im Namen Gottes zu handeln und zu verkünden, oder ob er sich einfach selbst das Recht herausnimmt. Nun, dort steht Jesus, der Sohn Gottes, der alle Macht von Gott bekommen hat, der Vollmacht ist und deshalb Vollmacht hat, der anderen Vollmacht geben kann. Also Jesus ist nicht der irgendwie von jemandem Vollmacht braucht, er gibt anderen Vollmacht. Er hat seine Jünger losgeschickt, hat gesagt, ich gebe euch Vollmacht, Menschen zu heilen, böse Geister auszutreiben. Also die Macht persönlich, ja, steht dort vor ihnen. Ich weiß nicht, ob Jesus geschmunzelt hat oder ob er mit dem Kopf geschüttelt hat oder was er gemacht hat. Es muss für ihn irgendwie, habt euch eine tolle Frage ausgedacht, ja, prima. Aber trotzdem, diese Frage sollte über Jesus' Schicksal entscheiden. Würde er antworten, ich habe die Bevollmächtigung vom Himmel, so würden sie ihn wahrscheinlich als Gotteslästerer verurteilen. Würde er antworten, hat sich selbst die Vollmacht gegeben, so würden sie ihn wahrscheinlich als Gotteslästerer verurteilen. Also ihr merkt, sie wollten Jesus in die Enge treiben. Egal was er sagt, du bist dran. Nun, mit was sie eben nicht gerechnet haben, ist, dass Jesus die Vollmacht hat. Und er antwortet jetzt ganz geschickt mit einer Gegenfrage. Ich will euch auch eine Sache fragen, Vers 3. Sagt mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Also erstmal zeigt Jesus, dass er schon genau weiß, worum es geht. Hier geht es nicht um irgendeine Ordination und irgendeine Ausbildung oder wer hat dich wo eingesetzt. Hier geht es letztendlich um die Frage Himmel oder Erde. Und diese Frage über die Taufe des Johannes, also über die Bevollmächtigung des Johannes, die war sehr schwierig und sehr peinlich für diese Leute. Das merken wir jetzt ab Vers 5. Sie aber bedachten es bei sich selbst und sprachen, sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, ja, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen, denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Also sagen wir, dass die Taufe vom Himmel kommt, dann stände als nächste Frage natürlich im Raum, warum habt ihr der Botschaft vom Johannes dem Täufer nicht geglaubt? Und Johannes hat Buße verkündet und er hat gerade diese Leute, die Schriftgelehrten, die Priester, aufgefordert, umzukehren. Ja, sie müssten dann tatsächlich zugeben, Johannes hatte recht und wir haben Buße nötig. Aber nicht nur das. Würden sie sagen, sie kommen vom Himmel, dann würden sie damit zugleich zugeben, dass auch Jesus dass Jesu Vollmacht vom Himmel käme. Denn Johannes hat ganz deutlich auf Jesus verwiesen und Jesus hat sich wiederum auf Johannes berufen. Nun, wenn sie jetzt aber sagen würden, nein, die Taufe sei vom Menschen, dann hätten sie ein Problem mit dem Volk. Das Volk war sehr von Johannes überzeugt. Er war berühmt, er war ein Mann Gottes, er war als Prophet anerkannt. In dieser Zeit damals und auch noch danach, müsst ihr euch vorstellen, war Johannes viel berühmter, viel bekannter als Jesus. Johannes der Täufer, das war sozusagen nach Jahrhunderten wieder mal ein Prophet. Sogar der Geschichtsschreiber Josephus hat einiges von diesem Johannes geschrieben. Also das war eine Autorität. Und diese Gelehrten wussten, dass das Volk ihn als Prophet verehrte. Also, sie haben versucht, Jesus hier in die Enge zu treiben, mit der Frage an ihn. Und jetzt bringt Jesus sie in die Enge, er bringt sie in die Klemme. Letztendlich stehen sie vor der Entscheidung, entweder werden sie Christen oder sie werden gesteinigt. Nun aber in ihrer Not haben sie dann doch noch eine Antwort parat, oder vielleicht auch nur eine, wenn es auch nur eine erbärmliche Antwort ist, eine Antwort, die offensichtlich macht, dass diese religiösen Führer selbst keine Vollmacht haben, dass sie nicht einmal Mut besitzen. Sie sagen, wir wissen es nicht. Mit anderen Worten, kein Kommentar. Und das ist eine beliebte Antwort von Theologen bis heute. Wir wissen es nicht. Ja, da gibt es Stellen in der Bibel, die sind so aussagekräftig, die sind so deutlich, die sind so alt und verweisen doch so eindeutig auf Christus. Jesaja 53, ich habe mal eine Predigt gehört. Jesaja 53 über den Gottesknecht. Das ganze Leben von Christus wird dort 700 Jahre vor Christus aufgebaut, aufgezeigt. Was war die Botschaft der Predigt? Wir wissen es nicht. Ja, das ist beliebt unter Theologen, unter Fachleuten. Und Jesus sagt zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. 1:0 für Jesus. Die Menschen, die Jesus hier umringten, die werden jetzt gelacht haben. Die werden gespottet haben über ihre Schriftgelehrten. Die werden sie belächelt haben. Nun Frage, will uns Jesus hier zeigen, dass er besonders schlagfertig war? Ich glaube, dass er besonders schlagfertig war. Er hat auf jede Frage eine Antwort. Aber ich denke, hier geht es um mehr. Jesus offenbart hier die wahre Intention, die wahre Motivation dieser Fragesteller. Jesus macht hier sehr deutlich, dass sie voreingenommen sind. Sie wollten keine Antwort von ihm. Sie wollten nicht wirklich von ihm was hören, irgendwas Neues erfahren oder der Wahrheit auf den Grund kommen. Sondern sie suchten nur einen Grund, um offiziell gegen ihn vorzugehen. Aber Jesus stellt sie bloß. Ja, wie können sie es wagen, über Jesus zu urteilen, wenn sie noch nicht einmal in der Lage sind, über Johannes den Täufer ein Urteil zu fällen? Das war ihr Amt, das war ihre Aufgabe, sie waren in der Verantwortung. Das war ihre Bevollmächtigung, dass sie das Volk lehrten, dass sie auch prüften, wer kommt von Gott, was ist richtig, was ist falsch. Und Jesus macht hier gleichzeitig deutlich, dass er Autorität hat, dass er göttliche Bevollmächtigung hat. Nun, wie können wir das anwenden? Wieder zwei Punkte der Anwendung. Viele Menschen wissen kaum etwas bis nichts über Jesus. Auch heute. Auch nachdem das nun schon seit Hunderten von Jahren verkündet wird. Und weil sie nichts über Jesus wissen und kaum etwas über die Bibel wissen und eigentlich noch kaum die Bibel gelesen haben oder mal ganz früher mal ein paar Seiten, aber dann bei 1. Mose Kapitel 10 abgebrochen haben, sagen sie, er hat nicht wirklich was zu sagen. Er hat keine Vollmacht. Er hat keine Autorität. Jesus ist für mich keine Autorität. Nun, und oftmals ist es auch so, dass sie, oder meistens, es kommt ja dazu, dass sie auch gar nichts über Jesus wissen wollen. Sie wollen gar nicht auf sein Wort hören. Es könnte ja sein, dass sich dann etwas in ihrem Leben ändern würde. Oder dass sie etwas ändern müssten. Nun, wenn wir auf solche Leute treffen, ja, die sozusagen sich, ja, die Agnostizisten sind, die sagen, ja, man kann es nicht wissen. Und deshalb hat es auch keine Bedeutung für mich, keine Autorität für mich. Wisst ihr, dann lohnt es sich nicht, mit ihnen lange zu diskutieren, ihnen doch zu beweisen, dass es so ist. Also es lohnt sich jedenfalls sehr selten. Ihr Urteil steht schon lange fest. Dann bleibt eigentlich meistens nur übrig, dass man für sie betet und dass Gott mit seinem Wort und mit seiner Macht ihnen das Herz aufbricht, dass sie sein Wort erkennen können, dass es sie trifft. Und die andere Anwendung, Jesus sagt seinen Jüngern, mir ist alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben. Das sagt Jesus seinen Jüngern, nachdem er ihnen das wirklich bewiesen hat durch seinen ganzen Dienst und dann durch seinen Tod und Auferstehung. Und dann sendet er sie in die Welt. Er sagt es auch zu uns, zu seinen Jüngern. Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und die Frage ist, glaubst du das? Alle Vollmacht. Jesus hat nicht nur Autorität in Glaubensfragen, er hat alle Autorität in allen Bereichen deines Lebens. Auch da, wo du anderer Meinung bist als Jesus. Auch da hat er Vollmacht. Auch da musst du auf sein Wort hören. Und da kannst du dich eben nicht rauswinden mit, ich habe es nicht gewusst oder man kann es nicht wissen. Nein, Jesus hat alle Vollmacht. Da gibt es keinen Bereich in deinem Leben, der nicht unter der Vollmacht Jesu steht, wo du noch so ein bisschen deine Privatsphäre hast oder wo du sagen kannst, hier sagt jetzt Jesus nichts dazu. Es kann sein, dass die Bibel nicht zu jeder Frage deines Lebens eine super deutliche Antwort hat. Aber trotzdem hat Jesus Vollmacht über alle Bereiche in deinem Leben. Und man kann dann auch zu allen Bereichen des Lebens, die für uns wirklich wichtig sind, Antworten in der Bibel finden. Sie sind nicht immer so einfach, aber man kann sie finden. Nun, glaubst du das? Sind wir uns dessen bewusst, dass Jesus Vollmacht hat? Und wenn wir uns dessen bewusst sind, heißt das, dass wir jetzt Angst haben müssen für Jesus, weil da ist auch nicht mehr der kleinste Punkt in meinem Leben, wo ich einfach für mich bin. Wo ich ein bisschen meine Welt habe, heißt das, ich muss jetzt Angst bekommen vor diesem vollmächtigen Jesus, vor diesem vollmächtigen Gott, der einfach alles weiß in meinem Leben, der einfach alles bestimmt. Nun, die Antwort ist nein, wir müssen keine Angst haben, sondern das Gegenteil, wir dürfen ihm vertrauen. Warum dürfen wir ihm vertrauen? Weil Jesus seine Vollmacht, diese Vollmacht, die alles betrifft, eingesetzt hat, um uns zu retten. Und einsetzt, um uns jetzt zu seinem guten Ziel zu führen. Das ist der vierte Punkt. Nur sehr kurz. Jesus setzt seine Vollmacht ein, um uns zu retten. Die religiösen Führer, die Jesus vor aller Augen hier gedemütigt und bloßgestellt hat, die werden dennoch bald über ihn zu Gericht sitzen und ihn verurteilen. Und da muss man sich doch fragen, hat Jesus am Ende doch den Kürzeren gezogen? Musste er sich dann doch geschlagen geben? Ja, schlimmer noch, ist Jesus doch nicht von Gott gekommen? Können wir ihm doch nicht vertrauen? Nun, das Geniale ist, und das, wo wir in Jesu Vollmacht am allergrößten sehen, ist, dass gerade da, wo die religiösen Führer dachten, endlich triumphiert zu haben, wo sie ihn zum Tode verurteilten und kreuzigen ließen, gerade da hat Jesus seine Vollmacht am allerherrlichsten, am allergrößten zur Schau gestellt. Gerade dort hat er sie gezeigt. Denn was geschah dort? Bis hin zum Kreuzestod geschah nur das, was Jesus wollte. was er mehrfach angekündigt hat. Er hat es seinen Jüngern ständig gesagt, das und das wird passieren. Nicht, weil die anderen Macht haben, sondern weil es Gottes Wille ist. Ja, scheinbar war Jesus unter der Macht, unter Kontrolle seiner Feinde, aber in Wahrheit führten die Feinde Gottes Willen aus. Und da wird die Vollmacht Gottes und von Jesus umso größer, denn wenn die Feinde nicht bloß nach Gottes Pfeife tanzen müssen, nicht nur seine Werkzeuge sind, sondern wenn sie dabei auch noch gleichzeitig denken, dass sie eigentlich gerade ihren eigenen Willen verfolgen und endlich sich selber triumphieren können und trotzdem Gott dienen müssen, dann wird seine Vollmacht nur umso deutlicher. Und was war Gottes Wille? Gottes Wille war tatsächlich, dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt und so ihre Schuld trägt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Er gab ihn hin, er wurde geopfert. Jesus hat seine Vollmacht nicht eingesetzt, um sich Ruhm und Macht und Ansehen zu verschaffen, wie es seine Feinde taten, sondern um uns zu retten. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du hast alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und du hast sie eingesetzt, um uns zu retten. Jesus, du bist der vollmächtige Herr, der unser Leben in seiner Hand hat, der unsere Gebete erhören will, der uns zu unserem Dienst für sich beruft und bevollmächtigt, der uns vor Feinden und Bösem schützt und der uns zu seinem guten Ziel führt. Herr Jesus, wir können nur staunen und dich anbeten. Du bist voller Macht und gleichzeitig voller Gnade und Liebe zu uns. Und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden ist, dass er uns Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden im Glauben, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sind, sodass wir begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.